Guten Morgen, liebe Geschwister, mit der Drohne rauschen im Mikrofon. Mal schauen, ob ich das auch noch mal wechseln muss, ob es an dem liegt. Schön sind wir alle wieder zusammen, dürfen gemeinsam unseren Herrn anbeten, wenn wir das ja auch die ganze Woche tun wollen, sollen, dürfen. Sicher auch machen, aber gemeinsam ist es nochmals eine andere Sache, Qualität, ja, solange wir hier sind. Dann die Frage, wer hat ein Lied oder einen Vorschlag?
Können wir vielleicht das Lied 121 singen? Und geistliche Lieder. 1, 2, 1. 121. Danke.
Das ist die sogenannte Darby-Schlaufe, heißt das Lied. Sehr schönes Lied.
Munit sich für seine Wüste, ein ödes Land, wo Dürre wohnt, ein Meer von Sand, wo keine Küste, nicht Frucht noch Quellen, Pilger lohnt. Mein Gott aus frischem Quell mich laben, mit Lebenswasser hell und klar, aus Fluten, die kein Ende haben, leuchte mir stolzer Quickung da. Gott selbst will mir den Weg bezeichnen, sein Licht umstrahlt die Schritte mir. Er kann sich selber nicht verleugnen, ich geh mit ihm, er geht mit mir. Sein reicher Segen fließt verborgen und nimmer geh ich kärglich aus. Er leitet mich zum ewigen Morgen, er führt mich heim ins Vaterhaus. Dort in der Heimat voller Segen, wo aus der Fremde ich kehre ein, kommt mir kein fremder Gott entgegen, schon ist der Gott und Vater mein. Liebe, die mich dort begrüßet, die mich umgibt mit Herrlichkeit, hat ihr die Wüste mir versüßet, hat mich erquickt in dieser Zeit.
Herr Jesus, oh, wir danken dir, dass wir von deiner Liebe singen dürfen. Diese Liebe, die wir jetzt schon erfahren durften und dürfen und die wir, wenn wir dann ausheimisch vom Leibe sind, vollkommen ohne Hinderung genießen werden. Herr Jesus, so danken wir von ganzem Herzen, dass wir jetzt schon in diese deine ewige göttliche Liebe eingezäunt sind mit dir und dem Vater und allen Erlösten. Und wir danken dir, dass wir jetzt wiederum zusammen dich rühmen, preisen dürfen, ob dem, wie und was du getan hast. Amen.
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 Ich hatte kürzlich einen Gedanken, den ich mit euch teilen wollte, und zwar geht es um die Vorgänge und den Abschnitt in 1. Mose 8, ab Vers 20. Das sind die Geschehnisse, die unmittelbar nach der Sinnflut, also nach dem großen Gericht Gottes mit den Wassern über die ganze Erde, das ganze Gericht auch über die Erde gekommen ist. Der Herr alles Lebende und Lebendige, alles Lebende ausgelöscht hat, ertrunken ist, bis auf die 8 Seelen von Noah, seiner Familie. Ich möchte da lesen bei 1. Mose 8. Die Brille. Vers 20. Nein, ich lese ab 18, Vers 18. Und Noah ging hinaus aus der Arche und seine Söhne und sein Weib und die Weiber seiner Söhne mit ihm. Alles Getier, alles Gewürm und alles Gevögel, alles, was sich auf Erde regt, nach ihren Arten, ging aus der Arche. Und Noah baute Jehova einen Altar. Und er nahm von allem reinen Vieh und von allem reinen Gevögel und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und Jehova roch den lieblichen Geruch, und Jehova sprach in seinem Herzen: Nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Dichten des menschlichen Herzen ist böse von seiner Jugend an. Und nicht mehr will ich hinfort alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Forthin, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte und Frost und Hitze und Sommer und Winter und Tag und Nacht. Ich kann da viele Aspekte aufzeigen, viele Dinge. Sehr interessant, immer wieder solche Wort Gottes Abschnitte darüber nachzudenken auch. Aber ich möchte auf eines hinweisen: Mir ist aufgefallen, eine gewisse Reihenfolge. Ich möchte das nicht irgendwie da lehrmäßig als festlegen, dass das so sein muss, aber irgendwie fällt es mir auf. Noah baute Jehova einen Altar. Noah hatte ja in Kapitel 7, Vers 2, sehen wir, hat er einen Auftrag, diese Arche zu bauen vorher schon und dann Tiere hineinzunehmen. Aber in Vers 2 von Kapitel 7, von allem reinem Vieh sollst du 7 und 7 zu dir nehmen, ein Männchen und sein Weibchen. Und im Vers 5 lesen wir, und Noah tat nach allem, was Jehova ihm geboten hatte. Und ich denke, Noah wusste schon ab den reinen Tieren, was für einen Sinn und Zweck das sie hatten. Und wir sehen einfach in Vers 5 auch den Gehorsam von Noah, was er tat. Den Auftrag, den er hatte, er setzte ihn um. Dann die Sintflut, diese Geschehnisse. Und jetzt sehen wir als Noah, Vers 20, Kapitel 8, und Noah baute Jehova einen Altar. Das ist das Erste, was beschrieben ist, was Noah tat, als er aus dem Kasten aus der Arche, das halt übersetzt ist, hinausging, auf das trockene Land kam, er baute Jehova einen Altar. Wir sehen hier nicht einen Gehorsam, sondern wir sehen hier den Glauben von Noah. Er wollte Gemeinschaft haben mit Gott, er wollte ihm, oder er brachte ihm diese Opfer dar, bin ich überzeugt, auch mit einem gewissen Wissen, Verständnis davon, aber es war sein Herzensanliegen, es zu tun. Und er nahm von allem reinen Vieh und allem reinen Gevögel und opferte Brandopfer auf dem Altar. Er brachte das Gott dar, was Gott ihm mitgegeben hatte oder beauftragt hatte, mitzunehmen. Und jetzt sehen wir die Gedanken Jehovas. Und Jehova roch den lieblichen Geruch, und Jehova sprach in seinem Herzen. Der Herr hatte diesen lieblichen Geruch anerkannt. Er hat es bildlich jetzt auch gedrückt, und es war ja sicher auch so, dieses Opfertier wurde verbrannt auf dem Altar. Dieses Bild davon, man sieht diese Annahme von diesem Opfer, auch diese Herzenshaltung Gottes zu diesem Opfer, und das ist doch irgendwie etwas Wunderbares, wenn wir da die Herzensgedanken Gottes sehen, wie er zu was steht. Und dann aber sofort auch, Jehova sprach in seinem Herzen, nicht mehr will ich ihn fort den Erdboden verfluchen um des Menschen willen. Denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Ist so irgendwie wie ein, heute würde man sagen, ein Break, so ein Unterbruch, so ein krasser, sage jetzt nicht Einschub, aber so ein krasses Hineinkommen von diesem Gedanken. Ja, jetzt ist der Mensch doch, ist doch wunderbar, wie Noah da Anbetung durch das Opfer, durch das Bauen des Altars brachte. Und jetzt ist er aber immer noch böse in seinem Herzen. Und dann, ja, und ich denke, wir sehen da einfach Gottes Gedanken. Er hatte die Menschheit gerichtet, bis auf diese acht. Und wir sehen einerseits den, vielleicht einen Blick zurück, weshalb, aber auch einen realistischen Blick, für uns realistischer Blick in Gottes Gedanken, über den Menschen, dass der Mensch noch nicht besser geworden ist, auch durch dieses große Gericht. Und das aber dann eben auch wieder in diesem Zusammenhang mit dem Glauben des Noah, der diese Gemeinschaft mit Gott suchte. Und dann sehen wir auch die Gnade Gottes. Und da geht es dann weiter. Und nicht mehr will ich hinfort alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Das heißt ja nicht, dass Gott jetzt irgendwie da allversöhnerische Gedanken hätte oder wir solche hineinlesen könnten. Nein, aber Gott wird diese Schöpfung nicht mehr mit Wasser richten, nicht mehr mit den Fluten der Meere und den Fluten aus dem, den Wassern aus der großen Tiefe. Gott wird richten, das ist klar, aber nicht mehr so. Fortin alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte und Frost und Hitze und Sommer und Winter und Tag und Nacht. Gott gibt dem Menschen die Garantie, dass er diese Schöpfung, die er ja, die war ja komplett unter Wasser, unter diesem Fluch, er gibt die Garantie, dass dies nicht mehr sein wird, dass der Mensch immer seine Nahrung von der Erde, die irdische Nahrung haben kann und dass diese Frost und Hitze, Sommer, Winter, Jahreszeiten, können dem auch Klima sagen und so weiter, Tag und Nacht auch, dass das immer weitergeht, solange die Erde besteht. Und wir sehen doch darin die Gnade Gottes. Und das ist eigentlich so der rote Faden, der mir bei diesen drei Versen durch den Kopf gegangen ist. Man sieht Noahs Glauben, er hat einen Auftrag, er war gehorsam, Jetzt zeigte er aber auch seinen Glauben, suchte die Gemeinschaft. Gott anerkannte das Opfer, sucht auch diese Gemeinschaft. Er sieht aber auch, wie der Mensch ist und er gibt die Gnade, seine Gnade, irdische Gnade, kann man vielleicht sagen, über diese Schöpfung. Er hatte sie gerichtet, der Beweis ist erbracht, die Sünde konnte nicht ausgemerzt werden. Jetzt geht es aber weiter. Und das Weitergehen, denke ich, das ist eben das, was wir bei Noah sehen. Dieses Suchen der Gemeinschaft, dieses Bringen des Opfers. Und wir wissen heute natürlich aus unserem Blick als Gläubige der Gnadenzeit, dass der Herr Jesus unser Altar ist, dass er unser Opfer ist und dass wir natürlich alles in ihm haben. Wir wissen ja auch, dass Jehova, der Herr Jesus Jehova ist, der Ewige, und dürfen uns einfach freuen ab dem, was auch gewesen ist, belehrend, zurückdenkend und auch freuend für das, was wir haben, und das Wichtigste, eben diese Anbetung, dieses Opferbringen des Herrn Jesus vor Gott, unserem Vater. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir haben so wunderbare Bilder, aber auch Geschichten, die gewesen sind, die jeden Menschen getroffen haben und uns zeigen, wie schlimm die Sünde im Menschen ist und dass das Herzen des Menschen dadurch dieses große Gericht nicht besser wurde. Und du zeigst uns, dass wir nicht verzweifeln müssen, wenn oder kein Mensch daran verzweifeln muss, wenn er das erkennt, sondern er kann erkennen, dass du das Opfer bist, das du gegeben hast, dich selbst hingegeben hast als Opfer, damit wir jetzt dieses Opfer vor unserem Gott und Vater darbringen dürfen, auf dich sehen dürfen, dankbar sein und ja, jetzt in Anbetung vor ihm verweilen dürfen. Und für das wollen wir dich loben, preisen und ehren. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Könnt ihr bitte Lied Nummer 198 singen?
Olivier, willst du dir das singen oder sollen wir es im VfL singen?
Wir probieren es. Wir treten vor dein Angesicht, o Gott, um dir zu dienen, als Priester hier in deinem Licht sind wir vor dir erschienen. Weil unser Herr zu deiner Ehr als Opfer sich gegeben, führ uns zum Heil und Leben. Dein heilger Zorn traf im Gericht für unsere Schuld den Reinen und lag auf seinem Angesicht. Der Herr mit Flehen und Weinen, doch ging er hin mit festem Sinn. Er trug die größten Leiden, der Herr der Herrlichkeit. Herrlichkeiten. Wie hat am Kreuz gehorsam er für uns den Fluch getragen. Er litt und schwieg wie furchtbar schwer, dein Schwert hat auch geschlagen. Er stieg hinab in Tod und Grab, hat uns mit dir versöhnet, und du hast ihn gekrönet. Anbetend blicken wir auf den, der deines Herzens wohne. In ihm wir Lieblichkeiten sehen und huldigen dem Sohne. Wie danken wir, o Vater, dir, dass wir in ihm nun haben die höchste aller Gaben. Diesen Abschnitt 20 bis 22 könnte man vielleicht auch als das erste offenbarte Evangelium nach der Sintflut bezeichnen oder sehen als das. Aber diese Verlorenheit, diese Gnade, diese Anbetung, dann halt vielleicht in einer anderen Reihenfolge, aber doch vom Gesamten her.
Es ist auf jeden Fall ein wunderbarer Anfang. Man sieht das im Vers 1. Im Vers 1, also Vers 1, wo du gelesen hast, Vers 20, und Noah baute Jehova einen Altar. Das erste Mal, dass wir in der Bibel lesen, dass jemand einen Altar gebaut hat. Kain und Abel hatten keinen Altar gebaut, mindestens steht es so nicht. Und das ist ja sehr kennzeichnend. Anfang auf einer durch Gericht gereinigte Erde kann der Mensch neu anfangen. Und wem hat Noah den Altar gebaut? Hat er den für sich gebaut? Nein, für Jehova. Das ist wunderbar. Er hat es gesehen. Es ist alles für Gott. Anfang. Gedanke zu Anfang. Es gibt viele Anfänge in der Bibel. Viele. Aus Johannes 19. Nein, 18. Johannes 18. Da spricht Pilatus etwas ganz Bemerkenswertes. Johannes 18, Vers 37, da sprach Pilatus zu ihm: Also, du bist ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Und die Antwort des Herrn, eine doppelte, ein ganzes Programm. Ich bin dazu geboren. Das ist das eine. Und dann und dazu in die Welt gekommen. Und dazu in die Welt gekommen, auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Wo finden wir den Anfang im Johannesevangelium? Ich würde sagen, 99% von uns würden sagen Johannes 1, oder? Aber man könnte auch sagen, in Johannesevangelium gibt es mehrere Anfänge. So wie wir das in 1. Mose 8, 22 auch haben, da haben wir einen neuen Anfang. So sehen wir in Johannes 16, einen neuen Anfang. In Johannes 16, da sehen wir, der Anfang, den der Herr Jesus meint, in Johannes 16, wenn er sich den Jüngern erklärt, wann ist dann sein Anfang im Johannesevangelium? Das ist dann nicht bei der Geburt, sondern sein Anfang ist dort, wo er getauft wurde. Das ist sein Anfang. Das ist sein Anfang im öffentlichen Dienst. Also wir haben verschiedene Anfänge. Und Petrus greift das auf. Das haben wir letzthin angeschaut. Apostelgeschichte 1. In Apostelgeschichte 1, da erklärt der Petrus, wenn es darum geht, einen neuen Anfang zu machen mit Aposteln, weil sie nur noch 11 waren. Da sagt er im Vers 21, Apostelgeschichte 1, 21, es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind. Es gibt keine anderen 12 Apostel, sondern die mit ihm gegangen sind. Mit uns in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, anfangend von der Taufe Johannes. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Taufe Johannes, denken wir nur zurück an Matthäus 1 und Matthäus 2, an Lukas 1 und an Lukas 2. Beide sind vor der Taufe Johannes und dann beginnt es erst. Vorher haben wir die Geburt. Aber der Anfang des Herrn Jesu ist sein öffentlicher Dienst nach den zwei ersten Kapiteln von Matthäus und Lukas. Und dann haben wir das gesehen, eben wie Lukas das aufgegriffen hat, diesen Anfang, Apostelgeschichte 1, Vers 1. In Apostelgeschichte 1, Vers 1, den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus anfing. Und jetzt sehen wir, wie Lukas anfängt, bei was er anfängt. Bei seinem Tun, bei seinem Dienst. Bei seinem Dienst, so wie wir das auch in 1. Mose 8, ab Vers 22 sehen, da wird uns etwas völlig Neues geoffenbart. Der Mensch kann etwas und für etwas zu Gott hin bewirken. Er baut einen Altar. Und der Altar, der ist mindestens so wichtig wie das Opfer, steht im Hebräerbrief. Mindestens, wenn nicht wichtiger. Das wird dort sogar noch relativiert. Lukas 4. In Lukas 4, da sehen wir im Vers 18, da sehen wir das Selbstzeugnis des Herrn Jesus über sich selbst. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Vers 18, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Was war der Dienst des Herrn Jesus? Armen gute Botschaft zu verkündigen, das Evangelium. Und als Mensch wurde er gesandt. Da ist er nicht gekommen. Als Mensch wurde er gesandt. Er hat mich gesandt. Da wird immer genau unterschieden, seine Gottheit, dann kommt er. Und sein Menschsein, dann wird er gesandt. Gefangenenbefreiung auszurufen, Blinden das Gesicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Noch eine Stelle, Johannes 10, in Johannes 10, das ist so kostbar in den Evangelien, es gibt nichts Kostbareres wie die Selbstzeugnisse des Erlösung, kann man sagen. Johannes 10, 36. Saget ihr von dem, welchen der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat? Wer hat ihn in die Welt gesandt? Der Vater. Gott, der Vater, hat ihn gesandt. Da sehen wir eine Verbindung, die untrennbar ist, die wir nicht einmal mehr unterscheiden können. Da sehen wir gerade im Johannesevangelium, ich und der Vater sind ein. Wir können das gar nicht unterscheiden, obwohl es zwei Personen sind. Das ist eine wunderbare Sache. So sehen wir im Johannesevangelium, nicht nur seine Geburt haben wir auch angetönt in Johannes 18, aber wofür, das ist Johannes, wofür er gekommen ist. Wofür er gekommen ist. Noch eine Stelle, Johannes 15, oder noch zwei Stellen. Johannes 15, letzter Vers. So wird er von mir zeugen. Aber auch ihr zeuget, weil ihr von Anfang bei mir seid. Was ist das für ein Anfang? Der Schöpfungsanfang, 1. Mose 1. Oder der Anfang von Johannes 1. Nein, nein. Der Anfang von seinem öffentlichen Dienst gilt es in Johannes deutlich zu unterscheiden, weil ihr von Anfang bei mir seid. Und noch die letzte Stelle zu diesem Thema, zum Anfang, Johannes 8. Vers 42. Jesus sprach zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Eine Doppelwahrheit, unglaublich tief, können wir nur anbeten darüber.
Ich habe gerade eine Zeile vorlesen, wo ich noch einen Anfang erkennen kann, im Johannesevangelium, Kapitel 2, Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn.
Ja, das ist der Anfang der Zeichen im Johannes, zu unterscheiden von den anderen Evangelien. Wir haben im Johannes-Evangelium 8 Zeichen, nicht 7 oder 9, es sind 8. Es sind 8 Zeichen und das ist das erste. Das zweite folgt zugleich, Kapitel. Einmal umblättern, haben wir schon das zweite. Und das letzte sehen wir dann nach seiner Auferstehung. Und das ist komplett kongruent mit dem ersten Zeichen. Gleicher Ort, gleiche Leute, gleiches Thema und so weiter. Also die 8 Zeichen, die sind kongruent. Also das erste korrespondiert mit dem 8., das zweite mit dem 7., das dritte mit dem 6., das vierte mit dem 5. Das kann nur Gottes Wort sein.
Lied 200.
Freudig preisen wir Jesu, deiner Liebe Wundertat, nie aus diesen Sündern prüfen und mit Macht erzogen hat. Ohne Gottes Gnaden willen uns vor Gott verherrlicht stellt. Denn zu Königen und Priestern machtest du uns Siegesheld. Lob und Dank sei dir, Erlöser, haben uns so Sünd gemacht, in unser gar tiefen Leiden, Gott ohne sein Werk vollbracht, sondern Majestät verherrlicht, seine Liebe offenbart. Gottes Lamm sei hochgepriesen, das für uns geopfert ward. Preist ihr großer Überwinder, der im Mittem Todesgang an dem blutgen Marterholze völlig jeden Feind bezwang. O, wir fallen dir zu Füßen, rühmen deine Siegermacht, rufen huldigend von Herzen, dir, o Herr, sei Lob gebracht. Ruhm, Anbetung, Preis und Ehre bringen wir, Herr Jesu, dir. Unerforschte Höhen und Tiefen, nie sind erstaunt der Glaube hier. Herrlichkeiten der Erlösung, Frucht des Werks am Kreuzes Stamm, sei erhoben, sei gepriesen, großer Heiland Gottes Lamm.
Ich möchte noch nochmals lesen aus 1. Mose 8, Vers 20. Auch noch. Und Noah baute Jehova einen Altar und er nahm von allem reinen Vieh und von allem reinen Gevögel und opferte Brandopfer auf dem Altar. Als wir das mal angeschaut haben, als wir das im 1. Mose auch angeschaut haben, habe ich hier noch aufgeschrieben, eben opferte Brandopfer. Und Brandopfer kommt das erste Mal vor. Sie haben schon geopfert, oder? Aber Brandopfer, Ola, heißt das, glaube ich, kommt hier das erste Mal vor. Und es kommt siebenmal vor im 1. Mose, siebenmal. Und die anderen sechs Male, wo kommen die vor? In 1. Mose 22. 1. Mose 22, als Abraham Bildach dort seinen Sohn geopfert hat. im Verse 2. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst als Brandopfer. Eben als Brandopfer das zweite Mal. Und das siebte Mal im Vers 13. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder dahinten im Dickicht festgehalten durch seine Hörner. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer an seines Sohnes statt. Oder hier das eben das siebte, an seines Sohnes statt, musste ihn also seinen Sohn nicht opfern. Und dann noch auch aus Johannes Kapitel 1. Als Johannes den Herrn Jesus das erste Mal gesehen hat, im Vers 29, Kapitel 1, Vers 29. Des folgenden Tages sieht er Jesum zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Oder eben der Jesus, das Lamm Gottes, oder wunderbar, dass die Sünde wegnimmt. Es gab auch kein, bei Noah gab es auch kein Gericht mehr, oder? Das ist eben auch ein bisschen Vorbild, aber hier das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Das wir noch danken. Ja. Wir möchten dich, Herr Jesus, erheben für diese Gnade. Ja, weil du gekommen bist, ja, als Ersatz für uns. Wie können wir das je begreifen? Du hast dich hingegeben in den Tod, auf dass wir das Leben bekommen an unserer Stadt. Und das vollkommene Brandopfer, das Gott geehrt, verherrlicht hat. Darum möchten wir dich, Herr Jesus, vor unserem Gott und Vater jetzt erheben, rühmen für das wunderbare Werk. Amen.
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 Wir gerade vom Altar sprechen und eine Suche macht nach Altar, und findet man natürlich die erste, den hatten wir schon gehört von Olivier, 1. Mose 8, aber gerade danach finden wir sehr viele erwähnt bei Abraham. Der hat sehr viele Altäre gebaut. Ich darf mal 1. Mose 12 zitieren, Vers 7. Und Jehova erschien dem Abram und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute daselbst Jehova, der ihm erschienen war, einen Altar. Gleich im nächsten Vers wird noch einer gebaut. Und er brach auf von dann nach dem Gebirge ostwärts von Bethel und schlug sein Zelt auf Bethel gegen Westen und Ai gegen Osten. Und er baute da selbst Jehova einen Altar. Und er ruft den Namen Jehovas an. Im Kapitel 13 lesen wir, dass er zu einem Altar zurückging, den er zuvor selbst gemacht hatte. Und dann im Vers 18 lesen wir von Mamre. Und Abram schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinten Mamres, die bei Hebron sind. Und er baute da selbst Jehova einen Altar. Und von Kapitel 22 haben wir ja schon gehört. Da ist ja nicht nur das Wort Altar zu finden, sondern auch das Wort Opfer, wo das dann natürlich auf dem Altar stattfindet. Ja, das ist so die Sache, die man bei einer Stellsuche findet. Zeigt doch, dass Abraham bei all seiner menschlichen Schwäche noch ein Anbeter war. Und die Jehova hat ihn ja nicht umsonst ausgesucht als Stammvater des auserwählten Volkes und auch als Vater aller Gläubigen, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. Ich möchte noch danken. Jesus, hab Dank für das, was du als vollkommenes, einmaliges, herrliches Werk vollbracht hast auf Golgatha am Kreuz, wo du stellvertretend für uns zur Sünde gemacht worden bist. Du, der sündlose Eine, wurdest zur Sünde gemacht und hast die Strafe der Sünde bezahlt, vollkommen bezahlt, sodass du sagen konntest, es ist vollbracht. Dann konntest du den Geist aufgeben und sterben und nach 3 Tagen wurdest du zur Verherrlichung Gottes und zu unserer Rechtfertigung auferweckt und bist jetzt zu Rechten des Vaters. Hab Dank, Herr Jesus. Amen.
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 Wir haben jetzt von, nehmen jetzt 2 Personen von Noah gehört, der einen Altar gebaut hat, geopfert hat. Wir haben von Abraham gehört, der einen Altar gebaut hat oder mehrere Altäre gebaut hat, geopfert hat. Und wenn ich jetzt diese 2 nehme, sieht man einfach bei diesen 2 Menschen, deren Herzen auch von Jugend an böse ist, den Glauben, die Herzenshaltung, die er willentlich sich gesetzt hat. Und ich möchte noch einfach ganz kurz noch auf das eingehen, was wir auch, ich weiß nicht, haben wir es heute Morgen gehört, aber gestern, als ich mit Martin darüber geredet hatte, hat er auch sofort darauf hingewiesen, 1. Mose 4, den Kain. 1. Mose 4, Vers 4. Da geht es zuerst um Abel. Auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und Jehova blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Und Kain ergrimmte sehr und sein Antlitz senkte sich. Und dann die Erklärung Jehovas, wie er sich selber eben sehen müsste, erkennen müsste, wie er ist und was er tun müsste, geht da um die Sünde. Und ist doch interessant, bei Kain sieht man halt eben das Herz, sein Antlitz äußerlich gesehen, das sich senkte. Er wollte nicht. Er war ebenso böse im Herzen von Jugend an wie alle anderen Menschen, wie du und ich und wir alle. Aber er wollte nicht, sein Antlitz senkte sich. Er wollte nicht über die Sünde herrschen. Das lesen wir dann Vers 6, 7. Und das ist einfach der Unterschied, auch bei Noah und bei Abraham und bei vielen anderen natürlich auch, dass letztlich die Einsicht kommen muss, demütig zu sein vor Gott und aus Einsicht, aus Willen, aus Glauben, Gott etwas zu bringen. Und jetzt, ja, ich kann es ja noch lesen, Vers 6 und 7, in Jehova sprach zu Kain: Warum bist du ergrimmt und warum hat sich dein Antlitz gesenkt? Ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du wohltust? Und wenn du nicht wohltust, so lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird sein Verlangen sein, du aber wirst über ihn herrschen. Das ist natürlich ein spricht von der Sünde, die immer da ist, sich der Mensch immer entscheiden kann, soll ich die Sünde tun oder nicht, soll ich dieser Verführung nachgehen oder nicht. Und wir lesen ja auch später dann von Kain, dass er aus dem Bösen war. Aber einfach wieder auf 1. Mose 8, 20 zurückkommend, das Herz jedes Menschen ist böse, was aber nicht heißt, dass alle seine Taten böse sind, dass er dem nicht begegnen kann, dass er das nicht unter Kontrolle haben kann, sondern er kann Glauben haben. Und wenn wir Glauben haben, so steht uns die Gnade Gottes, die immer da ist, zum Genuss da, zur Wirksamkeit da, dann können wir wirklich in diese Gnade des Herrn, sag jetzt, eintreten. Wirklich das vollständig in der Gnade leben und aus der Gnade leben, aber das ist natürlich etwas, das laufend, dauernd den Mensch jetzt noch auf Erde, den Mensch vom Staub noch beschäftigt und beschäftigen muss und soll.
Es ist aber auch sehr kostbar, wie Gott den Kain und damit auch uns belehrt. Du hast gerade in dem Vers 7 noch gelesen und das ist vielleicht nicht so ganz einfach zum Übersetzen, aber ist, wenn man ihn langsam liest, einfach zu verstehen. Der Kain ist ein Mensch in Sünde geboren, wie Adam und Eva nicht. Aber Abel. Adam und Eva sind nicht in Sünde geboren. Sie wurden sündig, aber nicht in Sünde geboren. Kain und Abel sind in Sünde geboren. Konnte Kain und Abel etwas dafür, dass sie in Sünde geboren sind? Nein. Darum kommt auch niemand wegen der Sünde in die Hölle. Niemand. Auch Adolf Hitler nicht. Oder Putin oder Netanyahu oder wie die Bösen alle heißen. Auch wir nicht. Wegen der Sünde kommt niemand in die Hölle, sondern wegen den nicht bekannten Sünden. Das ist aber was anderes. Und da sehen wir im Vers 7, ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du wohltust. Wir sehen, wie Gott dem Menschen, 1. Mose 1, 6 und 27, in seinem Bilde und in seinem Gleichnis geschaffen hat, das heißt in Verantwortung. Und da sehen wir in 1. Mose 4, Vers 7 ausgedeutscht. Wir sind in Verantwortung zu herrschen. Wir haben drei Herrschenstellen hier, drei verschiedene Dinge zum Herrschen. Und hier sehen wir über die Sünde herrschen. Wie herrschen wir über die Sünde? Indem wir aufpassen. Indem wir aufpassen, denn die lagert immer da, die ist immer da. Aber sie kann uns nicht verführen, wenn wir nicht wollen. Das hat Gott dem Kain und uns schon hier gesagt. Die Sünde kann nicht über uns herrschen. Das ist gar nicht so. Ach, die Sünde hat... Nein, nein, ich habe nicht aufgepasst. Oder noch schlimmer, ich wollte. Ich wollte. Es ist auch nicht so, dass der Teufel uns laufend verführt. Nein, nein. Das ist auch so ein Märchen. Ein Christian ist... Oh, der Teufel hat... Nein, nein, das bin ich. Ich wollte nicht. Und dann ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du wohltust. Und wenn du nicht wohltust, so lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird sein Verlangen sein. Ja, die Sünde, sehen wir in Römer 7, die will immer. Die will immer. Und was ist jetzt unter der Gnade die Möglichkeit, dass die Sünde nicht mehr über uns herrschen kann? Indem wir das, was wir in der Glaubenstaufe zum Ausdruck gegeben haben, nämlich mit Christo begraben, auch ausleben. Wenn wir das ausleben, dann kann die Sünde machen, was sie will. Aber sie kann nicht mehr über uns herrschen. Das sehen wir schon so schön in 1. Mose 4, Vers 7.
Noch ein Gedanke dazu. Auch zu den Versen da, ich sage mal ganz frech, der Kain würde überhaupt nicht auffallen heutzutage. Das wäre jetzt kein spezieller Böser, der wäre ganz normal, weil es uns allen so geht. Was mir noch auffällt, warum war denn der Kain eigentlich böse, dass auf den Abel und hat ihn umgebracht? Darum ging es doch gar nicht. Im Grunde hat doch er im Verhältnis zu Gott was falsch gemacht, nämlich irgendein Opfer, wie auch immer, in der falschen Haltung gebracht. Steht ja jetzt nicht so genau da. Sein Opfer wurde nicht angenommen. Abels wurde angenommen. Schön. Was kann der Abel dafür, dass er jetzt angenommen wurde? Nicht sein, ist nicht Kains Sache. Kains Sache wäre gewesen, ja, Moment mal, wo ist bei mir das Problem zwischen mir und Gott? Und diese essentielle Frage hat er gar nicht gestellt. Er war einfach neidisch. Das ist ein sündiges Verlangen, was wir alle kennen. Aber die richtige Frage wäre gewesen, Herr Jehova, was habe ich falsch gemacht? Was ist das Problem mit meinem Opfer? Wo mangelt es bei mir? Was kann ich ändern? Und wäre das überhaupt nicht passiert? Gut, ist ja müßig, aber das ist ganz ein generelles Problem vielleicht auch überhaupt bei den Menschen, dass sie nicht zum wesentlichen Problem, nämlich ihrer Sünde gegenüber Gott, vordringen, sondern an den Symptomen irgendwas drum doktern.
Ja, und Kain ist natürlich das Vorbild auf Israel. Das wird uns durch den Apostel Paulus und Johannes gezeigt. Der Johannes zeigt das im ersten Johannesbrief. Im ersten Johannesbrief sehen wir, dass der Menschenmörder von Anfang an, Satan, eines versucht, dass Menschen den Menschen töten. Er ist der Mensch, Christus. Wen brauchte er? Kain hat den Abel getötet. Auf wen ist Abel das Vorbild? Auf Christus. Der Paulus sagt das etwas noch drastischer. Also, Johannes sagt es abstrakt, also deutlicher geht es gar nicht mehr. Aber Paulus zeigt das dann im Thessalonicher Brief. Wer verfolgt die Christen? Ja, Kain. Und er sagt, das ist Israel. Israel. Nein, Kain ist das Vorbild auf Israel. Das Leben, die Christen verfolgt, steht im Thessalonicher Brief, keine Erfindung von mir. Man muss es nur lesen und das Wort Gottes auf sich wirken lassen, dann versteht man auch ein wenig, was läuft in der Welt.
Wo muss noch, ich weiß nicht, habe ich jetzt vorhin gesagt oder im Gebet, aber muss noch, mich noch korrigieren oder richtigstellen. Hans-Peter hat es eigentlich schon. Der Mensch vom Staub ist nicht grundsätzlich sündig. Heute schon. Aber der Mensch vom Staub ist der, das, wie soll ich sagen, Gegenbild ist vielleicht falsch, aber so der Mensch, es gibt den Mensch vom Staub und den Mensch vom Himmel. Und der Herr Jesus könnte gar nicht sündigen. Das ist ein anderer Mensch. Oder? Aber Adam und Eva waren nicht sündig, geschaffen, gemacht. Und deshalb, wenn man da ganz zurückgeht, stimmt es dann nämlich nicht mehr. Heute in der Praxis ist es natürlich so, jeder Mensch hat ein böses Herz, aber nicht, weil er Mensch vom Staub ist, sondern weil er Nachkomme von den zwei ersten Menschen, die gesündigt haben, ist. Das muss ich noch, falls das jemand irgendwie so gemerkt haben soll.
Im tausendjährigen Reich wird das ja auch so sein, dass eben der Teufel ist dann gebunden, wird für diese tausend Jahre nicht irgendwie beeinflussen können. Und da wird sich dann auch zeigen, eben solche Menschen, die sich dann ganz weit entfernen vom Zentrum von Jerusalem und solche, die die Nähe suchen, das wird mir dann offenbart und vor allem dann am Ende des tausendjährigen Reichs, wenn da auch wieder diese Leute heranrücken, um Krieg zu führen gegen Jerusalem. Und das alles ohne, dass der Satan wirkt.
Die Sünde, die will das Volk Gottes, und das ist Israel. Das kommt aus Adam, Abraham, 1. Mose 12. Die Sünde will das Volk Gottes. Da sieht man dann Mesech, Tubal und so weiter, am Schluss Gog, Magog, töten. Und dann greift Gott zum letzten Mal und absolut ein, wenn offenbart wird, was die Sünde will, ohne Satan, der da gar nichts dazu kann, weil das ist Sünde dann im Menschen. Es ist unglaublich tief, oder wie man das sieht dann in der Offenbarung, wie es wird nichts besser, auch wenn der Teufel eingeschlossen ist, es wird nichts besser. Der Mensch, wenn er nicht aufpasst, ist völlig der Sünde ausgeliefert. Nicht dem Satan, der macht dann gar nichts. Der ist eingekerkert.
Können wir noch Lied 69 singen, bevor wir dann zum Brotbrechen kommen?
Gingst in Tod,
gingen tot. Herr und Gott, auf uns sollen der Gemein, die er durch sein Blut erworben, Tag und Nacht kein Schweigen sein. Er ward Mensch, weil wir erstorben, dass er uns das Leben gab aus sich. Ewiglich, ewiglich, wunderbar, wunderbar, ist du Gott, ein Gnadenrat, helle Leucht des Sohnes Klarheit, hin auf unserem Pilgerpfad, wie er kam voll Gnade und Wahrheit, bis wir dort sein freundlich Angesicht sehen im Licht, sehen im Licht.
Noch das Mikro.
Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns einen gereinigten Ort gegeben hast. Nicht indem das Gericht jetzt nochmals über die Welt gekommen ist, sondern weil du dich richten ließest an unserer Stadt. Und wir danken dir, dass wir durch dich in dir diesen reinen Ort haben, wo wir wahre Gemeinschaft haben dürfen, indem wir deinen Tod verkünden, weil wir dein Fleisch gegessen, dein Blut getrunken haben, weil wir leben aus dir haben, der das Leben ist und das Leben gegeben hat. Jesus, nimm du Lob und Dank dafür, dass wir jetzt angenommen sind in dir und dass Gott diesen Wohlgeruch sieht, wenn wir dich vor ihm anbeten, dich, das wahre Lamm Gottes. Amen.
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 Oliver, ist es mir gestattet, noch etwas zu sagen? Ja, ich habe gestern nämlich etwas erlebt. Es geht um Schuld und Unschuld. Und die Kassiererin hat bei mir etwas falsch getippt, habe es erst später gemerkt und bin wieder zurück und habe ihm gesagt, dass sie zu wenig getippt hat. Das war dann gar kein Problem. Ich konnte alles nachbezahlen. Und da habe ich nur überlegt, ja, was wäre gewesen, wenn ich zu viel bezahlt hätte. Dann hätte ich meine Unschuld beweisen müssen. Ich hätte den ganzen Einkauf mitnehmen müssen wahrscheinlich und das wäre dann neu getippt worden. Und so war es viel leichter. Also, und das ist ja auch schön als Bild. Wir können einfach bekennen, wenn wir etwas ja, schuldig sind noch. Bei mir war es ja auch Geld. Aber eben, da können wir uns einfach bekennen und es wird dann dankend ja, jetzt bei der Kassiererin halt einkassiert. Aber beim Herrn Jesus ist es einfach ein Bekennen und dann ist die Sache vergessen und hinter den breiten Rücken Gottes geworfen.
Danke für dieses schöne Bild aus dem Leben. Dann machen wir Pause bis um 15:45. Kurze Pause, 15:45 treffen wir uns wieder. Sind wir doch nicht die Einzigen. Ich sehe erst zwei Bilder.
Jetzt aber.
Jetzt besser. Ja, wegen dem Bild von Andi. Mein rein rechtlich bist du natürlich sowieso aus dem Schneider. Wenn du die Quittung hast, dann ist das das Problem der Verkäuferin, oder? In einem gewissen Maß. Der Jurist würde das wieder dann anders beurteilen. Aber es ist doch schön, wenn das Gewissen noch anschlägt. Das einfach gegenüber der Verkäuferin, die vielleicht Probleme damit bekommt, oder das Geschäft oder was auch immer. Und was ich sagen wollte, die Bücher Gottes, die sind natürlich dann absolut. Da wird dann ganz genau geschrieben. Da gibt es nichts, das Gott entgeht. Oder? Das einfach dann für die Menschen, die nicht daran glauben, dass der Herr Jesus im Gericht war für uns. Dann wollen wir weiterfahren mit der Wortbetrachtung. Wir sind bei 1. Mose 38. Vers 10 habe ich mir notiert, der Valentin nächsten Abschnitt uns liest und der Andi seine Zusammenfassung. Dankeschön.
Ja, ich habe auch eine Bitte. Kann ich das, die Geschichte von Andi ergänzen mit eigener Geschichte? Gut, ja, danke. Hoffentlich ihr versteht, was ich sagen will. Ist mir selber erstmal bewusst geworden, nachdem er seine Geschichte erzählt hat. Also Wochenendeinkauf, Einkauf am Samstag mit der Frau zusammen in Sauter zu Edeka. Und neuerdings gibt es da so Kassen, wo man selber da alles eingeben kann und dann kommt es gut. Dann umgehst du die lange Schlange an den Kassen, dass die Verkäuferin nicht tippen muss. Na, in gewohnter Weise wir da zu der Kasse, gab es einige Probleme, aber dann doch alles überwunden, alles eingegeben, vom Band genommen. Und jetzt soll der Kassenbon rauskommen und er kommt nicht raus. Irgendwie so eine komische Werbung, aber der eigentliche Kassenbon wird nicht rausgespuckt von dem Automaten. Ja, was machen? Die Verkäuferin kam dann, hat uns genommen und mit ihren eigenen da Papieren da durchgehen lassen. Aber wir sind rausgegangen ohne Kassenbon. Null. Nichts. Ja, und die Summe war nicht so hoch, aber wir sitzen dann im Auto und überlegen mit der Frau, ja, was machen? Das scheint so viel zu sein. Wie kommt das? Wieso ist das so eine große Summe? Wir haben doch gar nichts gekauft. Ich dann den Wagen angehalten, aus dem Wagen ausgestiegen, Kofferraum hingestellt, den Einkaufskorb, rausgenommen, überschlagen, ohne Taschenrechner, ohne alles und gesagt, Mensch, das passt ja. Wir haben einige Positionen vergessen und die hatten es in sich preislich. So dass wir dann ohne Kassenbon so ziemlich das abgenickt haben und haben gesagt, passt schon, Das muss gut sein. Sind nicht zurückgefahren. Und das ist auch so wie ein Bild dafür. Wir haben oft so Dinge, die an sich wertvoll sind, aber das wird uns gar nicht bewusst. Wir vergessen das sofort. Ich habe doch eben eingekauft. Das muss doch irgendwie abrufbereit sein. War es nicht. Alles vergessen. Ja, und so waren wir dann froh, dass alles gut gekommen ist. Kamen nach Hause, Einkauf im Kühlschrank und alles ist gut. Ja, interessant, ja, was es nicht für Dinge gibt an der Kasse und bei ganz normalen Einkauf. So, jetzt lesen wir 1. Mose Kapitel 38. Ich lese Vers 11 bis vielleicht 23. 1. Mose, Kapitel 38, Abvers 11 bis 23. Da sprach Juda zu Tamar, seiner Schwiegertochter: Bleibe Witwe im Hause deines Vaters, bis mein Sohn Schelah groß sein wird. Denn er sagte, dass nicht auch er sterbe wie seine Brüder. Und Tamar ging hin und blieb im Hause ihres Vaters. Als der Tage viele geworden, da starb die Tochter Schuas, das Weib Judas. Und als Juda getröstet war, ging er zu seinen Schafscherern hinauf, er und Hira, sein Freund, der Adulamiter, nach Timna. Und es wurde der Tamar berichtet und gesagt, siehe, dein Schwiegervater geht nach Timna hinauf, um seine Schafe zu scheren. Da legte sie die Kleider ihrer Witwenschaften von sich und bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich. Und sie setzte sich an den Eingang von Enaim, das am Wege nach Timna liegt. Denn sie sah, dass Schelah groß geworden war und sie ihm nicht zum Weibe gegeben wurde. Und Juda sah sie und hielt sie für eine Hure, denn sie hatte ihr Angesicht bedeckt. Und er bog zu ihr ab in den Weg und sprach, wohlan, lass mich zu dir eingehen. Denn er wusste nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. Und sie sprach, was willst du mir geben, dass du zu mir eingehst? Da sprach er, ich will dir ein Ziegenböcklein von der Herde senden. Und sie sprach, wenn du ein Pfand gibst, bis du es sendest. Und er sprach, was für ein Pfand soll ich dir geben? Und sie sprach, deinen Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, der in deiner Hand ist. Da gab er es ihr und ging zu ihr ein. Und sie ward schwanger von ihm. Und sie stand auf und ging hin. Und sie legte ihren Schleier von sich und zog die Kleider ihrer Witwenschaft an. Und Juda sandte das Ziegenböcklein durch die Hand seines Freundes, des Adulamitas, um das Pfand aus der Hand des Weibes zu nehmen. Aber er fand sie nicht. Und er fragte die Leute ihres Ortes und sprach, wo ist jene Buhlerin, die zu Enaim am Wege war? Und sie sprachen, hier ist keine Buhlerin gewesen. Und er kehrte zu Juda zurück und sprach, ich habe sie nicht gefunden. Und auch sagten die Leute des Ortes, hier ist keine Buhlerin gewesen. Da sprach Juda, sie behalte es für sich, dass wir nicht zum Gespött werden. Siehe, ich habe dieses Böcklein gesandt und du hast sie ja nicht gefunden. Bis hierhin.
Ja, es war nun die Zusammenfassung vom letzten Mal. Es hat so einige kritische Punkte dabei. Müsst also gut zuhören. Ja, ich war mir da auch nicht so sicher. Also, los geht's. Bei den anderen können wir die Bosheit sehen, die wir auch in uns haben, aber übersehen. Stephanus zeigt den jüdischen Zuhörern auf, welchen Zustand bereits die Patriarchen hatten, denn sie waren bereits damals neidisch, und zwar auf Josef. Aber die Nachkommen der Patriarchen waren neidisch auf den wahren Josef, Das ist der Herr Jesus. Ihn haben sie getötet. Dass die Brüder an die Erfüllung der Träume glaubten, zeigt sich in ihrem mörderischen Plan, den sie bereits austachten, als sie Josef von Ferne herankommen sahen. Johannes der Täufer hingegen sprach, als er den Herrn Jesus zu ihm herankommend sah, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Ihr kennt ja die Stelle von heute Morgen, Johannes 1, 29. Es gibt sicher über 100 Situationen aus dem Leben Josefs, die sich im Herrn Jesus erfüllen. Jakob täuschte seinen Vater mit einem Ziegenfell. Dadurch meinte der blinde Isaak, dass es Esau war, der vor ihm stand. Der Täuscher Jakob wurde von seinen Söhnen dadurch getäuscht, dass ihm das Kleid Josefs gezeigt wurde, das mit Ziegenblut besudelt war. Der Begriff Leibrock, hebräisch Katnot, griechisch Chiton, ist ein Kleid, das von den Schultern bis zu den Knien reichte und über dem Lendenschurz getragen wurde. Der Begriff taucht in 1. Mose 37 achtmal auf. Jakob zerriss seine Kleider, als ihm das Kleid Josef gezeigt wurde. Doch das Kleid Josefs, das er als Geschenk von seinem Vater erhielt, war in einem Stück geblieben. Auch das Kleid des Herrn Jesus wurde nicht zerrissen, sondern darüber das Los geworfen, auf das die Schrift erfüllt wurde. Jakob hatte erkennen können, dass da etwas faul war. Er wollte lieber glauben, dass ein wildes Tier Josef gerissen habe. Jakob benutzt das Wort Sheol und bezieht sich auf das Totenreich. Das ist jetzt übrigens der Punkt, wo ich sehr unsicher bin. Der Ausdruck Totenreich ist allgemein. Dieses kann aber noch weiter unterteilt werden, nämlich in zwei Bereiche. Ein Bereich ist für die Menschen, die vor dem weißen Thron treten werden, und einen zweiten Bereich, der für die Menschen ist, die ins Preisgericht kommen werden und das ewige Leben haben. Auch die Söhne der Ketura waren böse, denn sie haben die Bosheit von ihren Verwandten gesehen. Sie waren Menschenhändler, so wie die in den Sandschreiben aus der Offenbarung Jesu Christi. Der Einschub über Judas Geschichte stimmt chronologisch. Jetzt, wo Josef, welcher der Stellung nach der Erstgeborene war, weg ist, sieht sich Judas als der Erstgeborenen. Doch er war dafür ungeeignet. Wir sehen bereits bei Tamar das Rechtssystem der Leviratsehe, die dann auch für Josef und Maria Anwendung fand. Tamar wird in Matthäus 1 erwähnt, doch die Stammesaufzählung geht in der Bibel immer über die Männer. So, jetzt war es das von mir, und ich weiß nicht, ob der kritische Punkt richtig verstanden ist. Ich kann ihn sonst noch mal versuchen vorzulesen. Wir haben einfach darüber gesprochen, dass es zwei Bereiche gibt und Sheol jetzt hier zum ersten Mal so ausgesprochen wird oder wurde von Jakob.
Ja, wir sehen das ja auch im Lukas 16, wo der Reiche im Bereich ist, der nicht getröstet wird, also der Qual leidet, und der arme Lazarus in Abrahams Schoß. Diese Bereiche existierten damals noch in der Form. Soweit ich weiß, wurde dieser Abrahams Schoß, das Paradies, wohl dann geleert, und die Leute wurden vom Herrn Jesus mit in den Himmel genommen, wenn ich das alles richtig zusammenbekomme. Das können wir gerne bestätigen oder widerlegen.
Ich habe dann auch eine Frage, oder ob ich das richtig verstanden habe. Den Scheol können wir in zwei Abteilungen sozusagen aufteilen. Einmal die Ungläubigen und dann die Gläubigen. Du hast aber auch Preisgericht erwähnt, und ich denke, Preisgericht bezieht sich ja nur auf die neutestamentlichen Gläubigen, den Christus Jesus Gläubigen. Und dass der Scheol mit Gläubigen nach der Auferstehung Jesu Christi leer ist, diese Abteilung, da darf jetzt keiner sein, weil er auferstanden ist. Zumindest habe ich das so gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt.
Das heißt ja auch ausheimisch aus dem Leibe und einheimisch beim Herrn. Das heißt, wenn wir heute sterben, sind wir direkt beim Herrn, nicht in Abrahams Schoß.
Also ich kann es jetzt nicht ad hoc auslegen, aber Epheser 4,8 spricht meiner Ansicht nach davon. Ich schlage es schnell auf. Also von diesem, soll ich dem sagen, Wechsel, Ende, Neubeginn. Epheser 4, Vers 7. Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maße der Gabe des Christus. Darum, sagt er, hinaufgestiegen in die Höhe, hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das ist ja ein Zitat aus Psalm 68. Das aber, er ist hinaufgestiegen, was ist es anders, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, auf das er alles erfüllte. Die unteren Teile der Erde ist nicht das Totenreich oder nicht in die Hölle, wie das manchmal gelehrt wird, so das Zeug, sondern ist auf die Erde gekommen. Aber genau auslegen möchte ich es jetzt im Moment, ehrlich gesagt. Nicht, vielleicht kann das ein Bruder.
Man muss auch sehen, die haben ganz normal geredet, wie wir auch. Also das ist nicht von mir. Als mein Vater gestorben ist, wo ist er gegangen, hebräisch? In den Scheol. Ganz klar. Der ist da unten in Frauenfeld, Friedhof. Der heißt Scheol. Das ist das Grab. Das erste Scheol meint nur das Grab. Und jetzt kommt die geistige Bedeutung. Und das muss man dann im Umfeld des Textes erkennen, was sie gemeint haben. Häufig haben sie nur das Grab gemeint. Und wir denken dann gleich an Scheol in der Hinsicht, an den Ort der Abgeschiedenen, oder? Und das ist ja auch richtig, aber das haben die gar nicht zuerst gedacht, sondern die haben gedacht, wie wir. Aber wir beerdigen Vater und Mutter. Und da meinen wir den Friedhof. Hebräisch Scheol. Mit der Bedeutung, natürlich, eben vom Ort der Abgeschiedenen, griechisch Hades. Hades. Und wohl, ich glaube, das war Olivier, hat ja schon auf Epheser 4 gelesen, aus Zitat vom Richter und Psalm. Das haben wir zweimal im Buch Richter und in den Psalmen, nämlich, dass der Ort, von dem der Stärker ist, sagt der Jesus in Matthäus 12 oder 11, weiß nicht mehr, herausgeraubt hat. Das ist Matthäus 12. Herausgeraubt hat, er hat die Gefangenen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das ist ja ein Zitat aus dem Buch Richter, wird auch in den Psalmen vertont und im Epheser 4 ausgedeutscht. Dann haben wir hier jetzt in 1. Mose 38, wenn man die Geschichte jetzt so gelesen hat, gehört hat, was Valentin vorgelesen hat, und das Zeugnis von Andi und Valentin so durchnimmt, wegen der Schuld und nicht definiert und trotzdem bekannt und so weiter. Das sieht man wunderbar in Kapitel 38. In Kapitel 38, die Sache ist klar. Gott hat verheißen, eine Linie, Abraham, Isaac, Jakob, Juda und so weiter. Aber wie das dazu gekommen ist, wie verworren die Geschichte ist mit dem Juda. Das ist so verworren wie die Kasse. Ich kenne das Problem, ich mache ja das auch so, oder? Also ich gehe auch nicht, möglichst nicht durch die Kasse, geht mir zu lang. Und jedes Mal denkt man, habe ich alles? Denn so jedes zehnte Mal steht eine Dame da und kontrolliert die ersten fünf Dinger. Und so sehen wir auch beim Juda. Wie verworren war das, dass er dann einen Sohn gezeugt hat, der in diese Linie kommt. Unglaublich, unglaublich. Aber Gott hat alles im Griff. Und er benutzt unsere Tippfehler. Also jetzt mal, er benutzt unsere Tippfehler, er kennt die, er weiß die zum Voraus. Er weiß die zum Voraus. Und bei Juda sehen wir das wunderbar.
Ich wollte noch was zu Vers 10 sagen, wo wir angefangen haben. Vers 10. Und es war übel in den Augen Jehovas, was er tat, und er tötete auch ihn. Und in Vers 7, und Geher, der erstgeborene Judas, war böse in den Augen Jehovas, und Jehova tötete ihn. Nur gedacht, weil Kain, nach 1. Johannes 3, ist ja auch böse. Er war böse, oder? Darum war das Opfer auch nicht angenommen worden. Aber wurde nicht gleich getötet, oder? Aber diese wurden gleich getötet. Die Todesstrafe war natürlich auch erst nach Noah, glaube ich, nach Noah, die Todesstrafe allgemein. Und Kain, oder? Jehova hat ja mit Kain, bevor er noch geredet, oder? Das ist ja einfach auch interessant, oder? Gott, Jehova hat mit Kain geredet, dass die Sünde vor der Tür lagert. Eben, und er hat es nicht gemerkt, oder? Das ist einfach unglaublich, oder? Aber hier ist klar, die waren böse, oder? Darum werden sie, Jehova tötete sie gleich. Und dadurch hatte natürlich jetzt Juda Angst um den dritten Sohn, dass er auch sterbe, oder? Und im Vers 11 gab er dann eben den dritten Sohn nicht, musste nicht mehr zu Tamar reingehen. Darum auch irgendwie verständlich, oder?
Vielleicht noch, Martin. Todesstrafe, hast du gesagt, ist erst nach 1. Mose 9. Das ist so. Aber getötet wurde schon vorher. Mhm. Und zwar massenweise wurde getötet. Sehen wir bei Lamech zum Beispiel. Und noch etwas. Was ist der Unterschied bei Juda und Esau? Auch keiner. Esau hat sein Erstgeburtsrecht verscherzt mit Essen. Und Juda mit Hurerei. Er hat sein Erstgeburtsrecht verscherzt an seine eigene Schwiegertochter. Die hatte die Insignien.
Das ist schon seltsam, welche Wege der Gott geht. Der Juda hat ja dieses Erstgeburtsrecht und bildet sich auch was drauf ein, macht seine eigenen Wege. Dann werden seine Söhne umgebracht. Jetzt meint er, da hätte irgendwas die Tamar mit zu tun, sodass er sie nicht dem Schäler gibt, seinem Sohn. Und dann muss halt Gott irgendwie etwas so bewirken, dass das alles funktioniert. Das lesen wir ja hier, wie das, wie sie sich da quasi als Buhlerin hingesetzt hatte und so getan hätte, als ob sie eine Tempelgeweihte wäre. Und er hat halt auch Bedürfnisse gehabt, nachdem seine Frau gestorben war. Und ist dann halt rumgehurt, um so deutsch zu sagen. Und ja, man sieht auch nachher die unterschiedliche Moralvorstellungen, wenn Frauen oder wenn Männer das machen, was dann die Konsequenzen sind.
Ja, ich meine, man sieht natürlich, Hurerei ohne Männer geht gar nicht. Man kann nicht einfach den Finger auf die Huren weisen. Ohne Männer geht das gar nicht so gut, oder? Und das sieht man hier. Und bei Juda sieht man letztendlich auch, oder erstendlich, den Segen, den verheißenen Segen haben sie alle verwirkt. Ganz Israel hat den Segen schon von Anfang an, da müssen wir gar nicht bis ins zweite Mose gehen. Sie haben den Segen verwirkt. Schon im ersten Buch Mose, restlos. Aber Gott steht zu seinem Wort. Und Israel, heute zum Beispiel, und die können sich aber auf gar kein Recht stützen, weil die Verheißungen an Abraham kennen die noch gar nicht mehr. Aber Gott kennt die Verheißungen an Abraham. Und Gott wird das zum wunderbaren Ende führen.
Und es scheint so zu sein, dass gerade der Messias letztendlich durch die Tamar auf die Welt kommen sollte. So hat man den Eindruck hier, dass sie war erst dem Ger zur Frau, dann war sie dem Onan und jetzt hat dann der Juda unwissenderweise dann mit ihr Nachwuchs gezeugt. Und aus dem ist heraus über den Peres, ist dann die Linie hin bis zu David und weiter eben bis zu Josef gekommen.
Sie ging ja dann ins Haus ihres Vaters zurück, während dieser, als sie auf den jüngsten Sohn Judas wartete. Da ist meine Frage, das war ja jetzt kein Sohn der Patriarchen, sondern einer des Landes. Wohin ging die Tamar? Ist das in der Nähe gewesen oder könnte man sich auch vorstellen, dass es etwas entfernt war, weil ja irgendwie der Juda sie auch nicht mehr so richtig erkannte. Auch war sie zwar verhüllt, aber er hat sie trotzdem nicht erkannt. Schon noch speziell, wenn der Schwiegervater seine Schwiegertochter nicht kennt.
Also das Problem habe ich dann auch schon gehabt. Und zwar bei Corona-Zeit, da ist mir mal eine meiner Schwiegertochter beim Arzt begegnet. Ich kannte sie nicht. Die hatte auch eine Maske vor dem Gesicht. Nein, und die hatte mehr wie eine Maske. Und wir wissen nicht, Andi, wo das war. Das kann 100 Kilometer, das kann 10 Kilometer gewesen sein. Der Juda ist ja jetzt auch nicht im Verband seiner Brüder hier. In Kapitel 38, da ist er ja bei Hira, da ist ein Adumaliter und die sind irgendwo dort gewesen. Und man sieht, Israel, das ist ja erst im Beginnen, da gibt es ja noch gar nicht richtig hier. Das ist erst im Start. Erst in Ägypten wird das zu Israel. Vorher sind sie so ein kleiner Stamm gewesen, zusammengewürfelt halt. Und die Töchter, die kamen ja alle nicht aus Israel. Spielt auch keine Rolle, weil die Geschlechtsregister nie durch die Frau geht. Darum, ja.
Ja, es ist sicher auch so, oder? Jakob, oder? Hat ja seine Frau auch nicht erkannt. Und stattdessen war es Lea statt Rahel, oder? Und hier ist ja immer Betrug im Spiel, oder? Er hat seine Schwiegertochter betrogen, Juda, und den Vater Jakob betrogen. Und so wird halt jetzt auch irgendwie Juda betrogen, oder? Durch die Schwiegertochter, oder? Weil er sie nicht erkannt hat im Vers 15. Genau, oder? Irgendwie so.
Und der hatte den frommen Wunsch, dass diese Tamar jetzt Witwe bleibt im Hause ihres Vaters. Also er hatte sehr, sehr, sehr hohe Moralvorstellungen, was andere betrifft, aber nicht was sich betrifft.
Darauf wollte ich vorhin hinweisen. Ich meine, das ist ja auch typisch menschlich. Also ich wüsste jetzt keinen, der nicht genauso sich verhält. Alles, was er bei anderen massivst kritisiert, wird bei einem selbst dann nachsichtig behandelt. Es ist leider so. Umgekehrt wäre besser.
Ja, man sieht, dass er sie nachher dann töten wollte. Ich meine, das zeigt, auch das war bei David nicht anders, oder? Es musste ein Prophet kommen und sagen, du bist der Mann.
Was ich bemerkenswert finde, bei dieser Szene, wo sie handelseinig werden, dass er quasi Schnur, Stab, Siegelring gab. Also ich meine, das ist ja etwas, vermute ich jetzt mal, was damaligen Leute so quasi zur Identifikation benutzt haben. Das ist, wenn wir nicht heute meine Passwörter für die Bank, für Computer, für dies und das weggebe, einen Fremden. So in etwa muss man das vielleicht sehen. Oder eben alle wichtigen Geheimnisse und Schlüssel zum Tresor. Das hat sie bekommen von ihm. Das ist schon interessant, dass es so weit gegangen ist.
Ja, das habe ich auch gedacht, eben Vers 18, was für ein Pfand soll ich dir geben? Und sie sprach, deinen Siegelring, oder der Siegelring, er hatte das Sagen, oder wahrscheinlich in der ganzen Familie Juda damals den Siegelring, wenn man das verfolgt im Wort, der Siegelring, da haben eben die Könige. Und deine Schnur, also das, deine Schnur, das ist etwas Spezielles, oder? Gott misst auch den Tempel aus mit deiner Schnur, oder? Das ist auch etwas ganz Besonderes. Und deinen Stab, wieder, zum Beispiel Mose hatte auch einen Stab. Das redet von Herrschaft, oder? Der Stab, der konnte eben schlagen, oder? Er hat, glaube ich, sogar den Felsen geschlagen mit dem Stab. Und das redet von Herrschaft. Und das hat er weggegeben, oder? Muss man vorstellen. Also wenn er gemeint hat, einer Hure weggegeben, das ist doch absolut nicht normal.
Mir ist noch aufgefallen, dass es verschiedene Kleider gibt. Wir haben angefangen das letzte Mal mit dem Kleid Josefs, das ein spezielles war. Und jetzt auch die Tamar. Sie hatte ja nicht gewöhnliche Kleider an, sondern einmal die Kleidung der Witwenschaft und danach die Verschleierung als Hure. Und über die Kleider wurde wahrscheinlich auch eben identifiziert, wer jemand ist, eben der Josef als Erstgeborene in diesem speziellen schönen Gewand und das Witwenschaftsgewand, da sah man ja auch den Zustand, die Stellung der Frau und auch eben als sie dann die Verschleierung trug, daran hat sich ja der Juda auch gewusst, dass es eine Hure ist. Also daran hat er sie erkannt, was ihr Zustand ist.
Und damit die Tamar dann auch nicht so gut jetzt wegkommt in unserem Gespräch, man muss schon sehen, die Levirats-Ehe, die war damals schon bekannt. Die war damals schon bekannt, nicht nur in Israel, sieht man auch sonst in den Staaten dort, haben die Levirats-Ehe bekannt. Aber sie hat der nachgeholfen. Sie hat der nachgeholfen. Und eben auf eine unschöne Art. Und auch hier wieder, dann als dieses Kind auf die Welt gekommen, oder diese beiden Kinder, ist auch, gut, jede Geburt ist speziell, aber Zwillingsgeburten sowieso speziell. Das hat man schon gesagt, dort als gesehen, als Jakob auf die Welt gekommen ist. Und jetzt bei der Geburt hier auch wieder ganz speziell mit dem Peretz. Und beides Mal bekommt aufgrund der Name, aufgrund des Ereignisses bei der Geburt, der Knabe den Namen Peretz.
Ja, jetzt sind wir ja bei Vers 28, wenn ich das richtig einordne. Und da habe ich mich jetzt schon lange drauf gefreut. Und da haben wir ja diesen Karmesinfaden, der eben diesem einen Knaben angebunden wird. Und dieser Karmesinfaden, das ist so ganz spannend. Wir müssen nämlich jetzt auf Josua 2, 18 blättern. Es ist ja jetzt hier, ist ja Israel ist noch im verheißenen Land und ab diesen Kapiteln wechselt dann die Geschichte, dass sie nach Ägypten gehen. Und die meisten Blätter, die wir jetzt umschlagen in der Bibel, ist ja die Geschichte in Ägypten und in der Rückführung zum verheißenen Land. Aber wenn wir dann in Josua 2, Vers 18 ankommen beim Lesen, sind wir wieder im verheißenen Land. Und dort finden wir wieder diesen Karmesinfaden, und zwar von der Rahab. Also wir sehen eigentlich hier, ist das eine Ende der Schnur ist hier in 1. Mose 38, Vers 28, und das Ende der Schnur ist in Josua 2, Vers 18. Also das ist jetzt einfach ein Bild. Und es ist das Ende im verheißenen Land und in Josua die Fortsetzung im verheißenen Land. Dazwischen, also das, wenn ich das mal in die Kamera halte, das hier ist dazwischen. Also die ganze Zeit in Ägypten und die ganze Wüstenwanderung liegt eigentlich dazwischen, zwischen dem Faden. Also das kann man zusammenbinden mit diesen Karmesinfaden. Und das finde ich eigentlich noch eindrücklich, dass wir das so in der Schrift haben, das sprichwörtliche rote Faden von Mose zu Josua.
Ja, der erste hier wäre ja eigentlich der Erstgeborene wäre eigentlich der die Hand, oder? Er kommt zuerst heraus, wäre eigentlich der Erste, oder? Der Erstgeborene. Aber dann bricht ja der Peretz durch. Der Peretz, oder? Wird aber dann. Also dann ist es auch so, eben dass der Peretz ist ja dann in der Haupt, oder der wird als Erstgeborener dann angeschaut. Und der Erste, der zuerst die Hand herausgehalten hat, muss dem Peretz dienen. Eben, es ist auch wieder der Zweitgeborene eigentlich, wie bei Jakob und Esau. Es ist, oder das? Bei Jakob eigentlich der Zweite und Esau der Erstgeborene, oder? Ist eigentlich der Zweite, oder? Ist auch ist genau gleich. Und es geht sicher auch darum, eben wegen Josef, oder? Die Geschichte Josef. Er war eigentlich der Jüngere und er und alle mussten sich vor ihm beugen, in seinen Bildern, beim Josef. Oder? Aber sie haben ihn verworfen und irgendwie zeigt auch das immer wieder, dass der Jüngere ist das Haupt. Oder das Haupt schlussendlich und nicht der zuerst Geborene oder so. Irgendwie geht das so.
Oft, nicht immer. Zum Beispiel bei Maria und Josef. Der Jesus ist der Erstgeborene von ihnen gewesen. Zum Beispiel, oder? Da sieht man es anders. Und man sieht halt oft, dass Gnade Vorrecht ist. Und das sieht man auch im Römerbrief. Die Gnade steht über dem Recht. Das Recht wäre gewesen bei, nach unserem Rechtwesen, der Erstgeborene wäre ja Ruben gewesen. Aber Gott hat gesagt, nein, der Erstgeborene ist derjenige von der geliebten Frau, von der Rahel, darum Josef. Hat er dann das Erstgeburtsrecht bekommen, aber er ist nicht zuerst geboren. Und so sieht man, Gnade geht vor Recht, darum auch hier wieder gewechselt. Wie bei der Geburt von Jakob und Esau auch, wurde es gewechselt. Das ist nicht das normale Recht, sondern das ist Gottes Eingreifen. Und das kann er. Gott kann das machen.
Dazu noch ein Gedanke. Ja, es gibt das Erstgeburtsrecht und es gibt viele Beispiele, wo nicht der Zuerstgeborene von Gott ausgewählt wird, aber das ist ja auch der Punkt. Gott ist ja nicht an dieses Recht gebunden. Es kam ja auch nicht von ihm, sondern er sucht sich die geeignetsten. Wenn wir jetzt zum Beispiel an David denken, da war ja nicht mal der Zweitgeborene, er war der Achtgeborene, der Jüngste, aber er war ein Mann nach Gottes Herzen und wurde auserwählt. Das heißt, Gott ist völlig frei von solchen Vorstellungen und sucht sich immer denjenigen raus, von dem er weiß, dass er die Aufgabe, die er geben wird, erfüllen wird. So einfach kann man es vielleicht sagen. Der Mensch macht halt seine Regeln.
Ist auch mit dem Volk Israel. Verachtet von allen Menschen. Das Kleinste, wird zwar einmal als das Kleinste unter allen Völkern benannt, aber es wird das Haupt aller Völker werden. Noch nicht, aber es wird.
Aus welchem Grund hat eigentlich Juda den Schela nicht der Tamar gegeben? Wieso hat er ihr das überhaupt verwehrt? Weiß man das?
Das war halt auch sein Recht. Er konnte das machen. Du kannst auch sagen, ich verkaufe mein Haus und das Geld, das ich habe, das verschenke ich unter den Armen. Das kann dir niemand verwehren. Also wir haben, ich kann auch mein Haus verkaufen und das Geld auf die Straße geben. Dieses Recht haben wir.
Ich denke nur, weil er es ja... Weil er ihr eigentlich versprochen war, oder versprochen, gesagt war, dass er sie dass er ihn bekommt oder dass sie ihn zum Mann dann bekommen, wenn er größer sei. Aber gut.
Vers 11 gibt die Antwort. Dass nicht auch er sterbe wie seine Brüder. Das ist, würde ich sagen, die Antwort. Also der Juda wollte aus dem Grund ihn nicht der Tamar geben. Wobei ich sage mal, das ist auch ein bisschen abergläubisch. Was hat die Tamar jetzt mit dem Tode von den Brüdern zu tun? Sie war halt mit denen verheiratet. Das ist die Verbindung. Aber die Brüder wurden laut der Schrift, wie es hier steht, aufgrund ihrer eigenen Bosheit gerichtet. Nicht aufgrund von der Verbindung mit der Tamar. Aber der Juda war dann wohl ein bisschen abergläubisch.
Und Wolfgang, dieser Aberglaube gibt es bei Eheschließungen so viel. Also ich habe ja einige Eheschließungen erlebt und auch einige Sprüche gehört von Gläubigen über das, wie kommt das gut und nicht gut. Reinster Aberglaube, reinster unter Christen, das ist das nicht gebannt, Aberglaube. Und hier auch nicht, sowieso nicht.
Dann sind wir ziemlich vorwärts gekommen und machen wir das nächste Mal bei Kapitel 39. Fahren wir fort.
Herr Jesus, so danken wir nochmal von ganzem Herzen, dass wir immer wieder dich erheben, dich loben, preisen können für das, was du getan hast, weil du gekommen bist, trotz so vielem Reden zu deinem Volke und sie haben nicht geglaubt, aber du bist trotzdem vom Vater gekommen, um eine so große Errettung Erlösung zu bewirken und hast deinen Gott und Vater verherrlicht in allem. Und wir dürfen jetzt in dir sein, durch dich leben und bald auch bei dir sein. Und möchten auch alle Geschwister nochmals anbefehlen, auch in der neuen Woche Gnade und Bewahrung auf jedem unseren Wege, den wir gehen. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus. Amen.
Amen.
Dann wünschen wir euch eine gute Mahlzeit und einen schönen Sonntag und gute Woche.
Schönen Tschüss. Sonntag miteinander.
Gute Tschüss.
Ciao. Ja. Ciao.